Nachhaltig Weltwärts, der Podcast für alle, die weltwärts denken.
Hallo zu einer neuen Folge von Nachhaltig Weltwärts, einem Podcast von Engagement Global. Lasst mich aber nicht lange quatschen, denn wir haben eine super spannende Gästin. Hallo Janine, hallo nach Ludwigsburg.
Hallo Matthias.
Geht's dir gut?
Ja, mir geht's gut heute, auf jeden Fall.
Die in unserem Podcast traditionell, habe ich so einen ganz kleinen Text für dich oder über dich geschrieben. Mal gucken, ob er auf dich zutrifft. Janine gehört zu einem tragisch besonderen Weltwärtsjahrgang. 2019 reiste sie ganz hoffnungsvoll mit der Organisation IKEA nach Indien aus. 2020 musste sie dank Corona aber plötzlich ausreisen. Die 21-Jährige lebt heute in Ludwigsburg und gehört auch da zu den Corona-Erstis. Nach Weltwärts fing sie nämlich an, internationale soziale Arbeit zu studieren. Aber auch schon in ihrer Entsenderorganisation gehörte sie zu den Ersten. Sie war die erste Freiwillige, die mit Behinderungen am Einsatzort in Indien gearbeitet hat. Janine singt übrigens super gerne, egal ob im Chor oder alleine. Und sie ist ein Geografie-Nerd. Und das ist jetzt ein Zitat. Ob das stimmt, das schauen wir uns jetzt gleich mal an.
Ja, doch, ich denke schon.
Jetzt der Test natürlich des Geografie-Nerds, da kommst du nicht drum rum. Du hast mir nämlich erzählt, dass du fast alle Flaggen dieser Welt kennst. Und jetzt ein Test. Wie sieht die Flagge von Uganda aus?
Die Flagge von Uganda hat ja dieselben Farben wie die Flagge von Deutschland. Und die Streifen sind waagrecht und wesentlich dünner. Und es gibt noch so ein, in der Mitte gibt es so ein Vogel, ich weiß gar nicht, ob das ein Strauß ist, aber es ist auf jeden Fall ein Vogel, der in so einem kleinen weißen Kreis ist.
Woher kommt diese Leidenschaft?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also meine Mutter, die hat uns vor Jahren, ich glaube, da waren wir noch nicht mal in der Schule, hat die irgendwie so günstig erstanden, so zwei relativ dicke Bücher, die auch ja vom Design her ähnlich waren. Und eins davon, den beiden habe ich bekommen, das Länderlexikon. Und das andere, das Tierlexikon, hat mein Bruder bekommen. Und ich weiß nicht, aber ich habe dieses Länderlexikon geliebt. Ich habe es irgendwie gemocht und irgendwie, ja, ich glaube, dadurch ist es irgendwie entstanden. Mit irgendwas hat meine Mutter da irgendwas mit mir ausgelöst, mit dem, dass sie mir dieses Buch geschenkt hat.
Ich bin fast ein bisschen neidisch, denn ich hatte zwar Erdkunde-LK, aber ich bin tatsächlich ganz, ganz schlecht in sowas. Und du bist von der ganzen Welt fasziniert. Wie kam es dann dazu, dass du mit Weltwärts nach Indien gegangen bist?
Ja, also Weltwärts fand ich spannend, weil es diesen Ansatz gab von entwicklungspolitisch. Das fand ich irgendwie interessant und dachte mir so, klingt irgendwie nach dem, was ich machen will. Deswegen studiere ich jetzt auch internationale soziale Arbeit. Das war für mich so ein bisschen so, ja, mal gucken, so der Test, ob ich mir das eben vorstellen kann, das zu studieren und da mal so dann in meinem späteren Beruf so ein bisschen reinzuschnuppern. Das war so die Idee des Ganzen. Und natürlich fand ich Ausland an sich einfach auch richtig spannend, gerade so auch der Ansatz von Weltwärts eben nicht in die westlichen Länder zu gehen. Und warum Indien? Naja, das ist eigentlich eine relativ spontane Entscheidung gewesen, ne? Eher aus dem Bauch heraus und jetzt nicht so verkopft, sag ich mal.
Und der Ort, an dem du vor Ort warst in Indien, wo genau war der, wie stellt man sich vor, war es eher ein Dorf, eine Stadt?
Also ich war in Bangalore, das ist ja die Metropole eigentlich, die Großstadt im Süden. Eigentlich offiziell heißt die Stadt ja Bengaluru, weil Bangalore wohl der Name ist, der mit der Kolonialzeit zusammenhängt, zusammen mit den Briten. Deswegen wurde es dann umbenannt in Bengaluru, aber wenn du mit Leuten darüber redest, auch an Geschäften, ganz oft steht einfach immer noch Bangalore. Und Bangalore ist eben ziemlich groß, also ich glaube, es sind so 14 Millionen Einwohner. Und dafür, dass ich von einem 1500-Seelen-Dörfchen komme, nach Ludwigsburg bin ich jetzt auch nur fürs Studium gezogen, war das schon eine ziemlich große Umstellung. Es war definitiv ein Unterschied. Ein Unterschied wie Tag und Nacht, könnte man sagen. Es war für innen immer so nicht vorstellbar, wie klein mein Dorf ist und wie schnell man auf den Feldern draußen ist, weil in Bangalore, wenn du mal drin bist in der Stadt, dann brauchst du da echt teilweise Stunden, je nachdem, wo du dich befindest, wie der Verkehr ist. Meistens ist es schrecklich, um tatsächlich mal wirklich aus der Stadt rauszukommen.
Was genau hast du in Indien gemacht?
Also ich war eben ziemlich zentral in Bangalore, eben in einer Schule für Kinder mit Behinderung, also geistiger und körperlicher. Ich denke so, hauptsächlich war der Fokus schon auch auf geistiger Behinderung, kam aber auch körperliche Behinderung dazu. Also wir hatten ziemlich unterschiedliche Einschränkungen, die Schüler so hatten. Teilweise eben dasselbe, was ich auch habe, also infantile Zerebralparese. Ja, aber auch Down-Syndrom oder halt Autismus, ja, Lernbehinderungen, auch eben dann mit körperlichen Einschränkungen, ja eben nicht nur die Spastik, sondern oft auch, ja, Schwierigkeiten beim Hören oder halt, ja, einfach enorm schlechte Augen. Also es war echt ziemlich viel Unterschiedliches dabei. Genau, also es waren dann auch nicht so viele Schüler, es waren so 50 Schüler ungefähr in der gesamten Schule, so verteilt auf 7 Klassen. Mhm. Die waren teilweise nach dem Alter sortiert, also gerade so die Jüngeren, da waren die Jüngsten so 6, 7, wenn nicht sogar noch jünger. Das war manchmal ein bisschen schwer zu schätzen. Und ich glaube, die Älteste in unserer Schule war tatsächlich auch so 21 oder so.
Und was hast du dann da vor Ort vor allem gemacht? Hast du auch unterrichtet oder warst du eher in der Betreuung? Also wie muss ich mir so deinen Alltag, falls es den gab, vorstellen?
Ja, als unterrichtet habe ich tatsächlich nicht. Es war ja auch eher weniger so der klassische Frontalunterricht, weil man doch sehr nah bei den Schülern saß. Deswegen habe ich eben beim Unterricht auch viel unterstützt. Also gerade wenn es motorische Aufgaben gab oder so, die Kinder dabei unterstützt. Also ja, es waren ja einerseits so alltagstägliche Sachen, die Kinder lernen sollten, wie zum Beispiel irgendwie eine Jacke zuknöpfen oder so. Dann gab es ein Modell mit Knöpfen, dass sie das eben lernen. Und andererseits war es tatsächlich auch Schreiben lernen, Rechnen lernen, so ein bisschen englische Begriffe kennenlernen. Wir haben eben den Kindern versucht, Englisch beizubringen, so gut es eben ging. Ja, so Englisch war so die gemeinsame Sprache, aber es war trotzdem schwierig, sich mit den Kindern so auf sprachlicher Ebene zu verständigen, weil die ja mit der Sprachendiversität Indiens ganz unterschiedliche Muttersprachen schon hatten, dann halt auch eben die Kinder dazu kamen, die von sich aus einfach nicht sprechen konnten aufgrund ihrer Beeinträchtigung. Deswegen ging die Kommunikation dann doch recht viel mit Händen und Füßen.
Ja, aber das klappt ja dann doch auch meistens irgendwie. Das sind dann die Herausforderungen eines, ja, Weltwärtsjahr. Und dann kam bei dir ja irgendwie tatsächlich nochmal, oder bei vielen anderen ja auch, aber bei dir jetzt beispielhaft, kam dann noch diese Pandemie dazwischen irgendwie. Also nach, ja, ein bisschen mehr als der Hälfte kamen deine Eltern zu Besuch und die wollten dich in Indien besuchen, sich das ganze Jahr irgendwie angucken. Ja, wie war es dann, als deine Eltern ankamen? Weil sie kamen dann ja tatsächlich genau irgendwie so in dieser Pandemiezeit an, ne?
Ja, die Daten hat man bei diesen denkwürdigen Tagen irgendwie noch genau im Kopf. Also genau, es war Ende Februar, war eben das Midterm-Camp rum. Da war eben die offizielle Halbzeit sozusagen gelaufen, genau. Ja, da hat man noch nichts von dieser Pandemie so wirklich gespürt. Da hat es noch keiner so wirklich als die Gefahr wahrgenommen, die tatsächlich jetzt gerade real ist in diesem Land. Am 9. März, da sind meine Eltern in Deutschland losgeflogen. Das war eben ein Montag. Da haben wir in der Schule noch den Weltfrauentag gefeiert. Ja, es war noch ein ziemlich normaler Tag und meine Eltern kamen ja dann praktisch am 10., also Ortszeit 2 Uhr irgendwas, nachts kamen die am 10. März an. Und ja, am 10. März, da war die Lage dann von einem auf den anderen Tag im Prinzip irgendwie schon anders, weil da hatten wir dann plötzlich nur noch so 7 SchülerInnen in der Schule sitzen und dann war es schon angesagt, ja, im Prinzip in dem großen Saal, in dem wir uns morgens immer getroffen haben, Ersatzunterricht zu machen und keinen normalen Unterricht mehr zu machen, weil eben so wenige SchülerInnen da waren. Also das war schon besonders, aber das war auch so, ja, man wusste ehrlich gesagt selber noch nicht, wie ernst man diesen Virus nehmen sollte. Also manchmal hat man vielleicht auch gedacht, dass die Eltern ein bisschen übertrieben handeln, wenn sie jetzt ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken. Und es waren auch eben richtig viele. Also ja, ich weiß einfach, dass ich selber damals diesen Virus noch gar nicht einschätzen konnte, wie gefährlich es wirklich ist. Und ich dachte schon so ein bisschen, glaube ich, dass es überdramatisiert wird von den Medien. Und dann kamen eben meine Eltern und es war eben geplant, dass ich ein paar Tage frei bekomme, dass ich halt eben mit meinen Eltern so ein bisschen rumreisen kann. Also wir waren den Dienstag eben noch in Bangalore selber unterwegs und den Montag dann auch noch. Das war soweit echt, ja, normal, bis auf die Tatsache, dass wir eben an diesem wunderschönen Mittwoch dann, als wir so durch Bangalore geschlendert sind, so die Nachricht erhalten haben, so ja, es gibt jetzt übrigens mittlerweile eine Einreisesperre für alle Ausländer. Das heißt, meine Eltern sind den letzten Tag vor dieser Einreisesperre nach Indien geflogen.
Ja, das muss man sich ja auch mal vorstellen, ne? Also wie viel, jetzt kann man sich jetzt überlegen, wie viel, also einerseits ja Glück, dass sie das noch miterleben konnten, aber auch wie knapp und wie, ja, dann vielleicht auch gefährlich es in Teilen war, einfach Krankheit, aus Krankheitssicht.
Ja, Ja, das haben wir alles damals noch gar nicht so richtig realisiert. Wir sind auch nach Hampi gefahren, das war ziemlich normal. Also es waren schon in Hampi weniger Touristen wahrscheinlich da. Ob das mit der Pandemie zusammengehangen hat, das wussten wir nicht so genau, weil die Hauptreisezeit für Hampi war tatsächlich gerade rum Anfang März. Und dann wurde es eben Freitag und dann kam so diese Nachricht von meiner Mitfreiwilligen, ja, also die Schule ist ab nächster Woche geschlossen. Und es war auch gleichzeitig die Nachricht, ja, wenn du zu deiner Gastfamilie zurück möchtest, dann brauchst du einen Test auf Corona. Und dann mache ich auch so, ja, toll. Dann dachte ich so, naja, gut, von meiner Organisation kam nämlich eindeutig die Nachricht, ja, Fallzahlen in euren Gastländern sind nicht so hoch, ich bleibe noch in euren Gastländern. Und dann dachte ich noch so, ja, gut, wir fahren jetzt am Samstag, Sonntag ist was übers Wochenende jetzt erstmal zurück nach Bangalore, weil meine Eltern ja auch gar nicht so viel Zeug mitgenommen hatten und so. Es war ja gar nicht geplant, dass ich jetzt noch weiter Zeit hätte rumzureisen. Aber ich dachte mir so, wenn ich jetzt frei habe, ja, warum die Zeit nicht nutzen und rumreisen? Wir haben dann noch versucht, uns einen Bus nach Goa zu buchen. Also das ist eine andere Bundesstadt. Das war dann schon nicht so einfach, weil es nicht mehr übers Internet ging, sondern nur noch telefonisch. Und dann kam so dann auch noch die Nachricht rein von meiner indischen Organisation, dass die halt eben die Grenzen dicht machen, also dass man da eigentlich gar nicht mehr reinkommen würde, weil es ja ein anderer Bundesstaat ist. Aber dann kam so die Nachricht von unserer Organisation, ja, ihr werdet alle zurückgeschickt, schnellstmögliche Rückreise, Sachen bereithalten, all die Pläne, die du jetzt noch gemacht hattest für das restliche halbe Jahr, jedes kleinste Fitzelchen im Prinzip, für die Kinder alles kannst du vergessen, weil diese Schule ist geschlossen, du weißt nicht, wann sie aufmacht und du fliegst sowieso bald heim. Also es war schon heftig in dem Moment, ja.
Ja, und das ist ja eigentlich auch noch krass. Also ich meine, deine Eltern sind dann irgendwann sozusagen verfrüht auch ausgereist, zurück nach Deutschland gereist. Aber dann, du hast ja vorhin gesagt, deine Schule war zu, du konntest eigentlich auch nicht mehr zurück zu deiner Gastmutter, weil
genau, also die den zu Corona-Test denkt man sich so, ja, wäre vielleicht nicht das Problem gewesen, aber meine indische Partnerorganisation hat mir davon abgeraten, weil es als Ausländer sehr verdächtig rüberkäme. Deswegen war die Möglichkeit mit meiner Gastfamilie leider auch weg.
So, das heißt, irgendwie waren deine letzten Wochen dann ja wirklich, also erstens sehr kurz, also aus noch Monaten wurden plötzlich nur noch Tage. Und
ja, letztlich waren es noch 2 Wochen, aber trotzdem sehr kurz, ja.
Auch das sind ja, aber 14 Tage ist ja nichts, ne? Wie schnell so 14 Tage umgehen und du konntest dich nicht richtig verabschieden, was ja auch kacke ist, oder? Oder also wie hat sich das
genau,
für dich angefühlt?
Also ich habe mich von meiner Gastfamilie nicht mehr richtig verabschiedet. Im Prinzip haben meine Mitfreiwillige und meine Gastmutter für mich mein Zeug packen müssen, weil ich ja nicht mehr in die Wohnung durfte und habe das bei denen dann halt eben abgeholt und ich bin dann auch, ja, hatte dann dezente Probleme, eine Unterkunft zu finden für diese 2 Wochen dann, weil es echt als Foreigner schwierig wurde. Es war dann auch vollkommen egal, wie lange man schon in diesem Land war. Man stand unter Corona-Generalverdacht so. Ja, genau. Dann kam ich halt in so eine Art, ich weiß gar nicht was, es war ein Kloster oder so, aber es gab da eben Nonnenschwestern, wo ich dann tatsächlich eine von den 2 Wochen verbracht habe in völliger Selbstisolation, weil sonst hätte ich die Gerüchteküche angeheizt, wenn ich zu mehreren rausgegangen wäre zu den Mahlzeiten. Und ja, während ich dann in diesem Hostel saß, lief dann dieses Flughaus ab, weil dann so sich langsam rauskristallisiert hat an einem Mittwoch, dass nach dem 22. März, das war ein Sonntag, keine internationalen Flüge mehr gingen.
Du bist dann final mit einem dieser Maschinen der Bundesregierung quasi ausgereist und warst dann in Deutschland. Genauso wie, glaube ich, sehr viele Freiwillige 2020 auch zurückgeholt worden sind. Jetzt in diesem Jahrgang läuft Weltwärts langsam wieder an. Also 21, 22 in dem Jahrgang sind jetzt auch schon 800 Freiwillige wieder ausgereist. Aber wie war es denn für dich damals, als du dann jetzt plötzlich wieder in Deutschland gelandet bist? Also ich meine, du hast ja mit allem geplant, aber nicht, dass du jetzt plötzlich März, April wieder in Deutschland sitzt.
Ja, schwierig, definitiv schwierig. Also es war halt so, du bist schon monatelang in Indien und dann, wenn du da an diesem Flughafen sitzt, an diesem 31. März, der ausgestorben ist und der nur für dich, für diesen Rückholungsflieger geöffnet wurde, dann realisierst du einfach nicht so ganz, dass das dein letzter Tag jetzt wirklich hier ist. So richtig angekommen, ich wusste es in diesen 2 Wochen, wo ich eigentlich nur noch auf meinen Flug gewartet habe, ist es bei mir erst, als ich diesen Stempel in den Pass bekommen habe am Flughafen, dass ich wirklich am 31. März jetzt ausreise. Und das war für mich so die offizielle Bestätigung, okay, du verlässt dieses Land jetzt. Ja, und es blieb schwierig. Also der Rückholungsflieger an sich ist, finde ich, so noch mal schon ein ganz spezielles Ding. aber auch mit diesem Landeanflug auf Deutschland, wo man plötzlich wieder dann angefangen hat, diese Landschaft von Deutschland von oben zu sehen und so. Und ich habe diese Landschaft angeguckt und dachte mir so, nee, also eigentlich, ich habe hier gerade gar keinen Bock, ich will hier eigentlich gar nicht sein. Obwohl es so mein Heimatland war und ob man sich denken sollte, ja, man freut sich da drauf, aber für mich war es einfach zu früh. Also dann war ich da plötzlich wieder in meinem kleinen Dorf aus der großen Großstadt von Indien, tausende Kilometer weg, saß ich dann plötzlich wieder in meinem kleinen Dorf und dachte mir so, nee. Also ich bin am ersten Tag, glaube ich, direkt spazieren gegangen in unsere Felder, die ja so nah liegen, und dachte mir so irgendwie, ich wollte von niemandem vom Dorf oder so angesprochen werden. Und ich dachte mir so, nee, bitte fragt mich jetzt nicht danach. Ich will hier nicht sein, ich soll hier nicht sein. Bitte fragt mich nicht, was ich hier jetzt tue. Also es war irgendwie schon schwierig. Ich glaube so April, Mai hatte ich schon so eine Phase, wo ich auch nicht viel gemacht habe. So, weil ich irgendwie, gut, es war auch Lockdown, man konnte auch nicht so viel machen. Aber ich war, glaube ich, auch nicht wirklich motiviert, jetzt hier in Deutschland mir wieder was das Richtige zu tun, zu suchen, weil ich einfach nicht hier sein wollte.
Ja, klar, das Ankommen ist sowieso nach Weltwärts manchmal schwierig, aber nach so einer Hoppla-Hopp-Rückgang ja doppelt schwierig, weil man gar keinen richtigen Abschluss ja auch vor Ort hatte. Das ist ja, ja, wie du selbst vorhin gesagt hast, es war ja so ein gezwungener Abschluss am Ende. Also, ne, du konntest dich nicht verabschieden, konntest niemand sagen, tschö, ich bin jetzt weg und oh, wie schön oder blablabla.
Ja. Also, ich habe ein Abschiedsvideo gedreht, aber es ist halt nicht dasselbe. Ich habe mir noch eine Liste gemacht, wo ich gesagt habe, okay, auf die und die Dinge, die in dem passiert sind, bin ich stolz drauf. Aber ja, es war nicht dasselbe, das stimmt schon.
Ja, du hast mir tatsächlich in einem kurzen Vorgespräch, was wir hatten, erzählt, dass dann aber das Ankommen auch teilweise schwierig war, weil Physio, weil du dann gemerkt hast, okay, du hattest jetzt in Indien nicht die Physio, die du gebraucht hast. Und vielleicht, ja, ich finde das Thema generell einfach spannend, das Thema über deine Behinderung, weil das ist ja auch im Weltwärtskosmos jetzt noch gar nicht so selbstverständlich, dass wir so darüber reden. Deswegen ist das, glaube ich, ganz wichtig. Jetzt fliegen wir wieder zurück an den Anfang deines Weltwärtsjahres. Hattest du besondere Gedanken über deine Behinderung, dass du gesagt hast, sollte ich nach Indien reisen? Sollte ich überhaupt Weltwärts machen?
Also tatsächlich, es liegt vielleicht auch so an meiner Erziehung, aber meine Eltern haben immer versucht, so das rauszuholen, was ging, sage ich mal. Ich bin für meine Behinderung eigentlich auch sehr fit und kann sehr viel, auch gerade für die Startbedingungen, die ich hatte. Also ich war ein Frühchen und war 4 Monate zu früh. Ich hatte eben eine Hirnblutung und man wusste danach einfach nicht, was werde ich können, was werde ich nicht können. Mit ein paar Jahren haben Ärzte zu meinen Eltern gesagt, ja, wir wissen nicht, ob sie jemals laufen kann. Und auch bei so einer Hirnblutung ist ja auch die geistige Einschränkung auch überhaupt nicht einzuschätzen. Also es war echt so ein Glücksspiel und ich habe es tatsächlich ziemlich gut erwischt, wie man sieht. Und deswegen, ja, war auch die Erziehung von meinen Eltern so halt im Prinzip einfach alles Mögliche auszuprobieren und sich da nicht die eigenen Grenzen schon im Kopf zu setzen. Deswegen war für mich eigentlich auch klar, gerade weil ich so fit bin, dass ich das mit meiner Behinderung und Weltwärts auf jeden Fall irgendwie hinbekomme.
Und wie war das dann vor Ort? War das ein großes Thema?
Nee, also dass meine Gastfamilie, dass eben mein Projekt zuerst ausgewählt wurde, dass meine Gastfamilie extra wegen meiner Behinderung für mich ausgewählt wurde und so. Das habe ich tatsächlich erst viel später erfahren. Für mich wurde es eigentlich erst zum Thema, als es so um die Sachen, ja, um die eigene Mobilität ging, weil ich mir manchmal ein bisschen, ja, auch meine Gastmutter hat mir da vielleicht auch ein bisschen Sorgen gemacht, wenn es so, keine Ahnung, ums Busfahren oder so ging, weil sie gemeint hat, dass ich das nicht kann. Letztlich war es auch nicht so viel anders als in Deutschland, weil volle Busse war ich tatsächlich auch schon gewohnt, auch wenn ich vom Dorf kam, volle Busse kannte ich. Und deswegen habe ich dann, als ich es eben mal mit einer Lehrerin ausprobiert habe, festgestellt, okay, es ist für mich jetzt auch nicht anders als in Deutschland. Das ist nicht das Problem, aber das Einzige, was halt so ein großes Thema war, wenn es um meine Behinderung und meinen Freiwilligendienst ging, war halt eben das Reisen, weil das habe ich mir einfach alleine nicht zugetraut. Und also irgendwie hat sich's halt auch ergeben, dass ich teilweise andere Ferienzeiten als meine Mitfreiwilligen vom IKEA hatte. Genau, das erste Mal reisen, das war nur nach Mysore, also in die Stadt, die so 3 Stunden entfernt war, da haben sich die Ferienzeiten ganz gut überschnitten, da ging es noch. Und das zweite Mal war ich dann auch über Weihnachten weg und da war ich auch sehr froh, dass ich einen Mitfreiwilligen gefunden habe, der erstens da auch so frei hatte wie ich. Und dann hat es gepasst, dass wir zu zweit eben unterwegs waren in Kerala, aber wenn der nicht gewesen wäre, weiß ich auch nicht, wie ich gereist wäre.
Du hattest vor deiner Ausreise und im Bewerbungsprozess ja auch Kontakt zu BZEF, einer Organisation, die sich ja gezielt Menschen mit Behinderung kümmert und dass sie an Freiwilligendiensten teilnehmen können. War der Kontakt für dich irgendwie wichtig? Was genau hat dieser Kontakt dir gebracht?
Ja, also für mich war der eigentlich ziemlich wichtig, weil das war für mich so der erste konkrete Schritt in Richtung wirklich, ja, weltwärts wirklich zu machen, weil tatsächlich meine Mutter, als ich von meinem Vorhaben erzählt habe, eben dieses Jahr vor Ausreise, kurz bevor ich in die 12. Klasse kam, war meine Mutter eben so, ja, denk an deine Behinderung, guck, was du da machen kannst. Und deswegen war für mich in dem Fall dann BZEF die erste Anlaufstelle. Ja, da wusste ich auch noch nicht so ganz, wie das mit BZEF funktioniert, weil ich habe dann erst im Nachhinein erfahren, dass BZEF ja praktisch so auch beratend sein kann für alle anderen Organisationen. Und ich dachte halt eben, ja, ich müsste jetzt eben entweder mit BZEF ausreisen oder mit einer Organisation ausreisen, die in deren Netzwerk ist, damit die diese Verbindung zu BZEF haben und damit es dann alles klappen kann mit Behinderung, dass es eigentlich so total, ja, generalistisch ist und dass eben BZEF jede Organisation beraten kann. Das wusste ich da noch nicht. Ja. Deswegen habe ich mich auch, ja, nicht großartig beworben, außer eben halt bei BZEF und habe mit der Bitte halt, dass die, ja, Bewerbung eben ins Netzwerk weitergeleitet wird. Und deswegen ist es auch der ICHA geworden. Ich habe da tatsächlich nicht so viel drüber hinaus gedacht, wie es sonst noch funktionieren könnte. Für mich war BZEF tatsächlich die erste, einzige, wichtige Anlaufstelle, um das Ganze so ins Rollen zu bringen.
Und ich finde einfach deine Botschaft, die du vorhin auch schon mal gesagt hast, dass es irgendwie alles funktioniert, ist einfach auch eine wichtige, wichtige Botschaft. Und genau, BZEF, du hast es gerade angesprochen, ist so ein Kompetenzzentrum für die Inklusion von Freiwilligen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen im Weltwärtsprogramm. Können Träger, aber auch potenzielle Freiwillige bekommen hier Beratung, Tipps und Unterstützung. Und insgesamt schreibt BZEF zum Beispiel auch, konnten so schon über 150 Freiwillige an weltweit teilnehmen und entsandt werden. Und diese Zahlen müssen wir ja noch nach oben treiben, würde ich sagen. Was würdest du sagen, wie schaffen wir es, dass, ja, weltweit für jedermann selbstverständlicher wird, sodass alle teilnehmen können?
Ja, ich glaube, ich finde es cool, wenn unsere Gruppe, der ich jetzt dieses Jahr auch beigetreten bin, die People for Inclusion, abgekürzt PFI, bekannter werden, weil die werden ja auch von BZEF noch so ein bisschen gehostet. Vielleicht schaffen wir es auch mal ein bisschen unabhängiger von BZEF zu werden. Das ist jetzt so unser Ziel. Aber wir möchten ja eben Peer-to-Peer-Beratung anbieten für eben, ja, Interessierte, die auch einen Freiwilligendienst mit weltweit machen wollen, weil, genau, wir haben ja auch als Gruppe sind wir sehr heterogen und haben unterschiedliche Behinderungen. Also ich habe eben meine Spastik, meine infantile Zerebralparese. Wir haben aber auch Leute, die, ja, kleinwüchsig sind, eine Seheinschränkung haben, eine Lernbehinderung haben. Also wir sind da auch bunt gemixt, was so die Einschränkungen angeht. Und deswegen, ja, möchten wir Peer-to-Peer-Beratung anbieten, weil wir immer der Meinung sind, so die Erfahrungen weiterzugeben, wie Dinge einfach funktionieren können, ist einfach ganz wichtig, weil man eben, glaube ich, oft auch diese Barriere im Kopf hat und denkt sich so, ja, Behinderung ins Ausland, wie soll das überhaupt funktionieren?
Und genau darüber müssen wir gleich reden, damit das hier noch mehr Platz bekommt in diesem Podcast und noch mehr Menschen darüber erfahren und dann noch mehr Menschen ausreisen können. Übrigens, was spannend und auch wichtig zu sagen ist, Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung, die können länger tatsächlich ausreisen und an Weltwärts teilnehmen, nämlich wenn sie zwischen 18 und 35 Jahren alt sind, also schnell bewerben, würde ich sagen. Und für dich, Janine, warten jetzt unsere berühmten 3 schnellen Fragen.
Die 3 schnellen Fragen.
Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Let's go. Welche Flagge würdest du in echt gerne mal sehen? Beziehungsweise klarer formuliert, wohin willst du mal reisen?
Ja, ich will mal nach Neuseeland.
Wichtiges Thema, was wir in der Welt jetzt unbedingt angehen müssten.
Oh, den Klimaschutz. Please.
Wenn du die Möglichkeit hättest, du kriegst von mir ein Handy und du könntest jede Person dieser Welt, egal ob tot oder lebendig, anrufen, welche Nummer würdest du wählen?
Oh je. Yeah. Vielleicht sollte ich alle meiner Vorbilder anrufen. Vielleicht so jemand wie Greta Thunberg oder Malala oder Nelson Mandela.
Wenn du dich von den 3 für eine Person entscheiden müsstest, wer wär's?
Dann würde ich jetzt spontan mal Malala nehmen.
Wir haben vor den drei schnellen Fragen gerade schon über BZEF und People for Inclusion gesprochen. Und du hast so ein bisschen erzählt, was ihr macht, nämlich Peer-to-Peer-Beratung. Aber was genau ist euer Ziel? Warum glaubt ihr, seid ihr als Organisation und Gruppe wichtig?
Ja, wir sind wichtig, weil wir eben Peer-to-Peer-Beratung anbieten, weil wir ganz unterschiedliche Beeinträchtigungen haben und weil wir einfach zeigen, dass Inklusion funktionieren kann, auch in einem Freiwilligendienst. Und ja, natürlich hat jeder unterschiedliche Bedarfe und man muss auf unterschiedliche Sachen achten, aber es ist trotzdem so viel möglich und wir sind letztendlich auch nur normale Menschen.
So it is. Was aus deiner Sicht müssen Entsenderorganisationen denn zum Beispiel noch wissen?
Ja, also ich glaube, es ist einfach wichtig, im Kopf zu behalten, dass es echt unterschiedliche Behinderungen gibt und dass es ganz unterschiedliche Bedarfe sein können. Ja, da muss man einfach aware sein, breit aufgestellt sein, dass man das so im Kopf hat, welche unterschiedlichen Barrieren es gibt. Und ja, vielleicht auch einfach mal BZEF kontaktieren und fragen, hey, wie können wir inklusiver und offener werden?
Ja, und ich glaube, was auch total wichtig ist, dass inklusionsbedingte Mehrkosten werden vom Weltwärtsprogramm zum Beispiel ja auch übernommen. Das können beispielsweise besondere Transportkosten, die Beschaffung von Medikamenten, die im Einsatzland nicht zur Verfügung stehen, sein, aber auch Gebärdendolmetscher für Seminare, ein Rollstuhl vor Ort oder ganz, ganz, ganz viele andere Themen. Da werden die Kosten tatsächlich von Weltwärts übernommen oder es gibt auch Beratung zu dem Thema. Deswegen einfach mal bei BZEF vorbeischauen. Wie wichtig ist denn für euch, Freiwillige mit Behinderung oder Beeinträchtigung, auch so einen Raum zu haben, jetzt bei People for Inclusion, einfach um so einen Austausch unter sich zu haben?
Ja, das ist auch wichtig für uns. Also gerade beim letzten Treffen, das war Mitte Oktober in Köln, also wir treffen uns so ja ungefähr zweimal im Jahr. Diesen Erfahrungsaustausch, der ist natürlich auch wichtig gewesen und es war, glaube ich, für uns alle irgendwie gut, dass wir es gemacht haben, weil wir uns auch nochmal so selbst eben gestärkt haben, empowered haben und gesagt haben, hey, wir haben unsere Daseinsberechtigung und wir sind stolz drauf. Ja, Disability Pride eben, das war wichtig für uns, genau. Und ansonsten arbeiten wir in den People for Inclusion Treffen eben daran, ja, wie möchten wir uns noch verändern als Gruppe, was können wir noch besser machen? Also wir haben zum Beispiel entschieden, dass wir ja einfach versuchen wollen, bekannter zu werden im letzten Treffen, haben dazu überlegt, okay, was können wir machen? Und wir haben auch immer wieder Experten dabei auf den Seminaren, die zu bestimmten Themen reden. Also wir hatten eben Raul Krauthausen, den Inklusionsaktivist, das letzte Mal dabei. Ja, die anderen Treffen war ich tatsächlich auch noch nicht dabei, weil es ist ja eine Gruppe für ehemalige Freiwillige. Aber ja, genau so läuft so ein Treffen bei uns der PFI ungefähr ab, genau.
Ja, sehr cool. Und seid ihr nur für Weltwärts zuständig oder generell für alle
Freiwillige? Es ist vollkommen egal, welches Förderprogramm und welcher Freiwilligendienst, sind ja auch komplett unterschiedliche Entsenderorganisationen, manche mit BZEF, ich komme ja auch vom IKEA. Es ist tatsächlich, glaube ich, noch sehr weltwärtslastig, die aktuelle Konstellation, aber grundsätzlich sind wir für alle offen.
Und jetzt muss ich natürlich nochmal fragen, es geht ja ein bisschen von People for Inclusion weg. Du hast gerade gesagt, das wichtigste Thema für dich derzeit ist der Klimawandel. Wie engagierst du dich hier?
Ja, genau. Also tatsächlich ist es auch erst gekommen. 2021 ist viel bei mir passiert. Aber genau, das war eben über die Uni, habe ich als Hochschulgruppe Campus for Future kennengelernt. Das ist ja eben die Klimaaktivismusgruppe hier in Ludwigsburg von der For Future Bewegung. Da bin ich jetzt eben aktiv und ansonsten waren wir schon mit Klimacamps aktiv und haben Streiks organisiert. Und ja, ich habe mich aber auch schon auf der Bundesebene bei den Students for Future eben engagiert für die sogenannte Public Climate School, abgekürzt PCS. Das ist ein großes bundesweites Event zur Klimabildung und da wird dann ja eine Woche lang ganz viel Klimabildung gemacht. Es gibt ein Schulprogramm, was für Schulklassen konzipiert ist, den Vormittag über. Und nachmittags gibt es dann auch nochmal Uni-Programm mit jede Menge Workshops und sogar bis in den Abend hinein auch noch das Abendprogramm. Und nicht bei der letzten PCS im November, sondern die PCS im Mai tatsächlich. Da waren wir als Ortsgruppe Ludwigsburg auch sehr aktiv und haben tatsächlich zwei von diesen Abendevents ganz großartig mit organisiert. Also da gab es einmal die Klimawelten, wo wir darauf aufmerksam gemacht haben, wo es eben die Menschen leben, die am meisten, am stärksten betroffen sind vom Klimawandel. Die sogenannten MAPA-Staaten gibt es da ja. Also MAPA steht für Most Affected People and Areas, eben genau die, die am meisten betroffen sind. Darüber haben wir in Klimawelten geredet und dann hatten wir noch eine andere Produktion, das war die Too Late Show. Das war so ein bisschen, da habe ich auch eben mitgewirkt. Das war eben so eine, so ein bisschen satirische Produktion auf das, was die Politik bisher tut für den Klimawandel oder auch nicht, und wurde auch künstlerisch eben untermalt von ganz vielen tollen Künstlern. War auch eine ganz tolle Erfahrung, das tatsächlich mal produzieren zu dürfen. Also die Public Climate School ist schon ein echt cooles Event und schaut da gerne mal bei YouTube rein.
Die Zeit ist schon wieder um, dabei hätten wir, glaube ich, noch stundenlang weiterreden können. Vielen, vielen lieben Dank, Janine, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn ihr noch mehr über Janines Organisation People for Inclusion wissen wollt, dann geht einfach auf peopleforinclusion.de, oder falls ihr Infos als Träger oder mögliche Freiwillige haben möchtet, dann schaut auch gerne bei bcef.de vorbei. Ja, und außerdem ist natürlich wichtig, dass es von Nachhaltig Weltwärts alle 2 Wochen eine neue Folge gibt. Deswegen abonniert uns, egal wo ihr uns hört, damit ihr niemals eine Folge verpasst. Und Janine, ganz traditionell gehören jetzt gleich die letzten Worte dir. Ich sag vorher aber schon mal bye bye und bleibt engagiert, egal wie und egal wo.
Ja, was ich euch einfach auf den Weg mitgeben möchte, ist einfach: hört nicht auf zu kommunizieren, hört nicht auf zu reden mit all den Leuten, mit denen ihr so Kontakt habt, ob es jetzt Freunde, Familie ist oder auch alle möglichen anderen. Versucht immer noch füreinander da zu sein, aufeinander zuzugehen, auch wenn es vielleicht nur so im übertragenen Sinne geht und nicht real, sondern nur virtuell. Zusammenhalt kann so viel bewirken.
Nachhaltig Weltwärts, ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.